Heute Morgen begleiten wir den Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Es ist ganz spannend, ein Historiker hat einmal ausgerechnet, wie viele Kilometer der Apostel Paulus zurückgelegt hat, um Gemeinden zu gründen, zu stärken, zu ermutigen. Es sollen über 16.000 Kilometer gewesen sein. Das klingt für uns modernen Menschen nach gar nicht so viel, stimmt's? Wir setzen uns einfach in ein Flugzeug und in wenigen Stunden können wir im Grunde einmal um die ganze Welt fliegen. Bei Paulus war das natürlich nicht so. Es gab noch kein Flugzeug. Es gab auch keine Deutsche Bahn, wobei die vermutlich ohnehin auch damals schon zu spät gekommen wäre. Jedenfalls, Paulus ist überwiegend zu Fuß unterwegs gewesen. Vielleicht hin und wieder mit einem Pferd und mit dem Schiff. Und so relativiert sich das Ganze. 16.000 Kilometer werden auf einmal ein Lebenswerk. Und das, um das Evangelium zu verkündigen, das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das war sein Auftrag und das werden wir auch heute Morgen hören. Ich lese aus Apostelgeschichte 17 zunächst lediglich Vers 16. Hier steht geschrieben, als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Paulus hält sich in Athen auf, er wartet dort auf zwei seiner Reisebegleiter, Silas und Timotheus. Paulus allerdings legt währenddessen nicht faul die Füße hoch, er sitzt nicht in seinem bequemen, komfortablen Hotelzimmer, das ihm die Jerusalemer Urgemeinde bezahlt und sieht sich dort irgendwelche Serien oder Filme bei Streaming-Anbietern an. Nein, Paulus nutzt die Chance. Er wandert durch die Straßen und Gassen der Stadt, um sich vertraut zu machen mit der Kultur und den Menschen, auf die er stößt. Was fällt auf? Etliche Altäre und Statuen in der ganzen Stadt Athen. Und das macht Paulus wütend. Er wird zornig darüber, was er da sieht. Er kann das gar nicht mit ansehen, so habe ich mir das vorgestellt, wenn er die Menschen dabei beobachtet, wie sie zu diesen Altären und Statuen pilgern, wie sie vielleicht Kränze um den Hals der Statuen legen oder auf den Altären opfern. Paulus ärgert das. Sein Geist in ihm ergrimmt. Vielleicht können wir das nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vermutlich kennt ihr diese kleineren oder auch größeren Buddha-Statuen, die man heutzutage fast überall sehen kann. In Wohn- und Essbereichen bei Menschen, vor der Eingangstür, in Gärten. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich solche Statuen sehe, dann ergrimmt auch mein Geist in mir. Ich kann das nicht ertragen. Diese Buddha-Statuen sind im Grunde nichts anderes als tote Götzen. Und Paulus ärgert sich über das, was er sehen muss in Athen. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Paulus nutzt die Gelegenheit, zunächst einmal in den Synagogen Athens zu predigen. Ich nehme an, dort war er sehr bekannt. Die meisten Juden, sie kannten diesen ehemaligen Pharisäer, der nun ein Nachfolger Jesu geworden war. Er, der einst Jesus verfolgt hatte und diese radikale Lebenswende vollzogen hatte, nachdem Jesus ihm vor Damaskus erschienen war. Und Paulus darf auch in den Synagogen sprechen, aber nicht nur da, auch auf den Marktplätzen der Stadt. Dort sind seine Zuhörer überwiegend die griechischen Philosophen. In der Antike gab es in Griechenland etliche philosophische Strömungen. Wir werden das heute Morgen nicht vertiefen, das müssen wir auch gar nicht. Was wir feststellen ist, manche halten Paulus für nicht mehr als einen Schwätzer. Andere aber erkennen, worauf seine Predigt hinausläuft. Er möchte uns fremde Götter verkündigen. Genauer gesagt, nur einen Gott, denn er predigt das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus und er predigt die Auferstehung und das tut er ganz, ganz deutlich. Paulus hat nie ein Blatt vor den Mund genommen, wenn es um seinen Herrn Jesus Christus ging. Wenn ich einen Blick auf unsere Kirchen von heute werfe, dann frage ich mich manchmal, Wie konnte es passieren, dass uns der Blick auf unseren Herrn Jesus Christus abhanden gekommen ist? Wie nur konnte es passieren, dass in den Kirchen von heute, und zwar durch alle Denominationen hindurch, die großen Themen lauten Umweltschutz, Weltfrieden, Ökumene. Wie nur konnte es passieren, dass wir in unseren Kirchen den Namen Jesus Christus, der Herr, immer und immer weniger, immer leiser, immer beschämter sagen? Wie nur konnte das passieren? Dass ihr mich bitte nicht missversteht. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein biblischer Auftrag. Und das ist wichtig. Aber ist dieses Thema größer als Jesus Christus selbst? Wohl kaum. Weltfrieden. Hier frage ich mich manchmal, ob Menschen nicht mitdenken. In allen Kirchen wird für Weltfrieden gebetet. Und ich weiß, das klingt vielleicht provokant, aber ich frage ganz direkt, das ist einfach meine Art. Wie bitteschön soll Weltfrieden möglich sein, solange das Geschöpf nicht Frieden geschlossen hat mit seinem Schöpfer? Das ist doch völlig unmöglich. Jeder Friede ohne Jesus Christus kann niemals dauerhaft sein und niemals tief. Weltfrieden ist erst möglich, wenn Jesus Christus wiederkommt und endgültig seine Herrschaft aufrichtet. Vorher bleibt der Utopie. Ökumene. Bitte auch hier nicht missverstehen. Ich arbeite gerne mit anderen Nachfolgern Jesu zusammen und auch mit anderen Kirchen, aber nur, wenn Jesus Christus wirklich in der Mitte steht. Und jeder, der mir sagt, Jesus Christus ist nicht leibhaftig von den Toten auferstanden, mit dem werde ich niemals zusammenarbeiten. Niemals. Paulus predigt das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus und er predigt seine Auferstehung, die ihn ausweist als Herrn und Erlöser. Sie nahmen ihn mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Eine äußerst spannende Entwicklung. Paulus drängt sich nicht auf, er muss nicht selbst das große Stadion in Athen mieten, um dort das Evangelium verkündigen zu können. Nein, er wird eingeladen, auf dem Areopag zu sprechen. Der Areopag ist im Grunde eine Art, man könnte fast sagen, heilige Stätte der Griechen gewesen. Dort tagte der oberste Rat. Der oberste Gerichtshof der Griechen kam dort zusammen. Und an dieser Stelle darf der Apostel Paulus vor einer Menge an Zuhörern das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus verkündigen. Was für eine Ehre. Und auch hier nutzt er die Chance. Er nutzt die Gelegenheit, den Griechen vor Augen zu malen, wer Jesus ist. Die hatten nämlich offensichtlich, ihr habt es gehört, nichts anderes im Sinn, als jeden Tag über neue Lehren nachzudenken und darüber zu reden. Lustig fand ich das. Manche gehen Fahrrad fahren, andere Fußball spielen. Die Griechen haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag über philosophische und neue Lehren zu debattieren. Aber Paulus nutzt die Chance. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Die Griechen verehrten 12 Hauptgötter und dazu noch den ein oder anderen Halbgott. Der bekannteste Halbgott der griechischen Mythologie ist vermutlich Herkules. Ich nehme an, die meisten von uns haben den Namen Herkules schon einmal gehört. So, also die Griechen hatten viele Altäre aufgestellt und Paulus als Beobachter, der mit offenen Augen durch die Welt geht, bemerkt einen Altar, der dem unbekannten Gott geweiht ist. Er muss also fast die ganze Stadt abgeschritten haben, dass ihm das auffällt. An einer Stelle steht ein Altar dem unbekannten Gott geweiht. Hier bemerken wir die Angst des Menschen, auf spiritueller, auf religiöser Ebene einen Fehler zu machen. Die Griechen hatten offensichtlich Angst, es könnte ja einen Gott geben, den wir übersehen haben, den wir bisher nicht verehren, um uns nicht sein Gericht zuzuziehen, seinen Zorn. Was tun wir? Nun, wir lösen das Problem, indem wir kurzerhand einen weiteren Altar errichten, den wir diesem unbekannten Gott weihen. Ist damit das Problem gelöst? Aber nein, natürlich nicht. Hören wir einmal hin, was der Apostel Paulus in seinem ersten Korintherbrief schreibt. Das klingt sehr drastisch, aber es ist wichtig, dass wir das so deutlich hören. In 1. Korinther 10, da schreibt Paulus im Zusammenhang mit Götzendienst und dem Essen von Götzenopferfleisch Folgendes: Ich will aber nicht, dass ihr mit den Dämonen Gemeinschaft habt. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir des Herrn Eifersucht wecken? Sind wir stärker als er? Was bedeutet das in Bezug auf unsere Bibelstelle? Die Griechen machten einen großen Fehler. Im Grunde vermischten sie einfach alles miteinander. Um auf Nummer sicher zu gehen, verehrten sie nicht nur ihre Götter, sondern auch einen, der ihnen bisher unbekannt gewesen sein könnte. Aber genau das ist das Kennzeichen unserer modernen Zeit. Das zieht sich durch bis heute. Wir Menschen nehmen uns hiervon ein bisschen und davon ein bisschen. Wir packen alles in einen Topf, rühren einmal um und glauben, damit sei es gut. Und so erleben wir so absurde Situationen wie folgende, dass manche Menschen am Morgen ein wenig Yoga machen, am Mittag, da lesen sie dann ihr Horoskop zum Mittagessen und am Abend findet man sie in einer Kirche und sie zünden eine Kerze an oder sprechen ein Vaterunser oder einen Rosenkranz oder was auch immer. Und dann glauben die Menschen, damit sei es getan. Wir sind gerettet. Ist das so? Aber nein. Nein. Deutlicher als Paulus kann man es nicht sagen. Ihr könnt nicht gleichzeitig am Tisch der Dämonen teilhaben und am Tisch des Herrn Jesus Christus. Und jeder Mensch, der sich seine Religion zusammenmischt, wie es ihm gerade passt, begeht einen großen, großen Fehler. So haben es die Griechen damals getan und so machen es viele Menschen bis heute. Ich habe eingangs von diesen Buddha-Statuen gesprochen. Möglicherweise hat das den einen oder anderen geärgert, aber ich möchte das noch einmal kurz aufgreifen und dann ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Wenn du merkst, der Heilige Geist spricht dich heute Morgen direkt an. Und wenn du merkst, auch du hast vielleicht so eine kleine Buddha-Statue im Haus stehen, betrachte das nicht einfach nur als Dekorationsartikel, das ist es nicht. Es ist ein toter Götze. Und Paulus würde dir raten, und ich tue es mit ihm, nimm diesen Götzen und hau ihn zu Staub. Kompromisslos und schnell. Und wenn du merkst, du hast esoterische Literatur in deinem Bücherregal stehen, neben der Bibel, und du greifst vielleicht öfter zu esoterischer Literatur oder zu Horoskopen, nimm diese Literatur aus deinem Bücherregal und wirf sie konsequent weg. Und zwar so schnell wie möglich. Und hier sind wir bei dem Beispiel aus meinem Leben angelangt. Ich habe bis vor etwa 6, 7 Jahren mit Begeisterung Horror- und Fantasy-Literatur gelesen. Am Ende hatte ich etwa 100 Bücher von verschiedenen Autoren. Aber ich merkte, Moment einmal, Benny, das passt doch überhaupt nicht zusammen mit deinem Glauben an Jesus Christus, den Herrn. Also beschloss ich, diese Bücher alle wegzuschmeißen. Freunde von mir wollten mich noch aufhalten. Sie sagten, Benny, sei doch nicht dämlich. Du kannst dafür noch Geld bekommen. Verkauf sie. Ist doch besser. Ein verlockender Gedanke. Und wer mich kennt, der weiß, ich lese meine Bücher so, also meine Taschenbücher, dass der hintere Rand niemals knickt. Sie sehen aus wie neu. Ich hätte eine Menge Geld dafür herausholen können. Aber nur ein paar Minuten, nachdem meine Freunde das gesagt haben, merkte ich, dann beeinflusse ich doch wieder andere negativ. Und das wollte ich nicht. Also setzte ich meinen ursprünglichen Plan in die Tat um. Ich packte alles in 2 Kartons, fuhr zum Wertstoffhof nach Waldkraiburg und schmiss ein Buch nach dem anderen in die Papierpresse. Hat das wehgetan? Oh ja. Diese Bücher, die sahen so schön aus in meinem Wohnbereich. Sah so toll aus. Und ein Schmerz durchfuhr mich, als ich ein Buch nach dem anderen wegschmiss. Ich kann euch hier nicht anlügen. Aber da erst merkte ich, wie lange ich Kompromisse geschlossen hatte mit der Welt. Und wie faul diese Kompromisse waren. Paulus sagt, ihr könnt nicht teilhaben am Tisch des Herrn Jesus und zugleich teilhaben am Tisch der Dämonen. Also noch einmal, ich mache dir Mut, auch wenn es schwer fällt, wenn du das heute merkst, was auch immer es ist in deinem Leben, mit der Hilfe Jesu, raus damit. So schnell wie möglich und ohne weiter Kompromisse zu machen. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Im ersten Teil seiner Predigt stellt der Apostel Paulus zunächst einmal ganz klar und eindeutig fest, es gibt nur einen wahren Gott. Und dieser Gott hat Himmel und Erde erschaffen, nicht nur das. Er hat auch alles gemacht, was auf der Erde lebt. Auch uns Menschen. Er hat festgesetzt, wann wir geboren werden, wo wir leben werden und wann wir diese Erde wieder verlassen. Das hat Gott für jeden Menschen festgelegt. In der Zwischenzeit allerdings hat er es ermöglicht, dass jeder Mensch, ganz egal, wo er herkommt, ganz egal, welche familiäre oder religiöse Prägung er aufweist, jeder Mensch Gott erkennen kann. Du kannst das, ich kann das. Nicht, weil wir so klug sind, sondern weil Gott uns von sich aus seine Hand entgegenstreckt. Und zwar in Jesus Christus. Und das wird im zweiten Teil dieser Predigt von Paulus sehr deutlich. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. In Galater 4 schreibt Paulus es ganz ähnlich. Als aber die Zeit erfüllt war, heißt es da, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott sendet seinen eingeborenen Sohn. Er kommt in Jesus Christus selbst in diese Welt hinein, in all das Chaos, das wir Menschen angerichtet haben, in all den Krieg und all die Gewalt und all das Blutvergießen. Und er macht sich eins mit uns. Warum? Aus lauter Liebe zu jedem hier. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus im Johannesevangelium, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Angebot Gottes an jeden Menschen bis heute. Und dieses Angebot der Liebe, es erfüllt sich hier am Kreuz auf Golgatha, als Jesus sein Leben gibt, damit was geschehen kann, wir Frieden haben mit dem lebendigen Gott. Damit jeder von uns Last und Schuld und Sünde und Scham abgeben kann, da wo sie hingehört und an den, der allein sie tragen kann. Und das ist Jesus Christus, der Herr. Ich weiß nicht, was dich belastet. Ich weiß nicht, wie viel Schuld du in deinem Leben auf dich geladen hast. Und ich weiß auch nicht, ob du sie Jesus schon gegeben hast. Aber nun hier, das ist der Ort, an dem du sie abgeben darfst für alle Zeit. Und in dem Moment, in dem du das tust, ist sie dir auch vergeben, ganz egal, wie dreckig und schmutzig und pervers deine Schuld auch gewesen sein mag. In dem Moment, in dem du die Liebe Jesu annimmst, bist du reingewaschen durch sein kostbares Blut. Nicht erkauft durch vergängliches Gold oder Silber. Die Bibel sagt, durch sein kostbares Blut. Die Hand ist ausgestreckt, du musst sie nur nehmen. Das ist Gottes Angebot der Liebe. So, und was passiert? Das muss ich dazu sagen, Paulus tut es auch, wenn wir das nicht tun. Nun, Jesus kam vor 2000 Jahren als Erlöser. An einem Tag in der Zukunft kommt er als Richter. Ich weiß, diese Botschaft hören wir in den Kirchen von heute nicht mehr gern. Wir predigen sie auch kaum noch. Und alle, die das so deutlich sagen wie ich, die sind dann Fundamentalisten, verrückte Spinner. Wer glaubt bitte heute noch an Himmel und Hölle? Nun ich. Und warum? Weil Jesus es selber sagt. Und wer bin ich? Wer bin ich, dass ich in Frage stelle, was mein Herr Jesus Christus sagt? Und er sagt, Paulus sagt, Jesus kommt wieder zur festgesetzten Zeit als Richter. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir dann? Auf Jesu Seite? Wisst ihr, was das Spannende ist? Keiner auf dieser Welt, ich behaupte das einfach mal so pauschal, keiner auf dieser Welt hat ein Problem mit dem Menschen Jesus. Keiner. Kein Buddhist, kein Moslem, kein Hindu, vermutlich nicht einmal ein Atheist. Keiner hat ein Problem mit dem Menschen Jesus, dem weisen Lehrer, dem Arzt und dem Heiler, dem Rabbi. Aber pass einmal auf, was geschieht, wenn du nicht mehr nur sagst, Jesus war einfach nur ein Mensch, sondern Jesus Christus, er ist zugleich ganz Gott. Und er ist, weil er das selber sagt, der einzige Weg zu Gott. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und das kannst du in Frage stellen, wenn du willst. Das kannst du versuchen zu leugnen, wenn du willst. Es bleibt dennoch so, weil es geschrieben steht, niemand kommt zum Vater, außer durch Jesus Christus, den Herrn. Und nun halt mich für radikal, wenn du möchtest. Vielleicht lade die mich nie wieder ein, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich werde diese Botschaft, solange mein Herr Jesus Christus mich das tun lässt, immer genauso predigen, weil die Menschen das hören müssen. Es gibt zwei mögliche Wege, die du wählen kannst. Es gibt nicht nur den liebenden Gott, denn dieser Gott ist zugleich heilig und gerecht. Und der Gott, der dich erlösen will in Jesus Christus, wird eines Tages dein Richter sein, wenn du diese Botschaft der Liebe Gottes nicht annimmst für dich persönlich. Aber noch ist die Zeit der Gnade. Und die Hand ist ausgestreckt. Und du darfst sie ergreifen. Und Gott wünscht sich das ja so sehr. Genau deswegen hat er doch die Schmach des Kreuzes ertragen, weil er nicht will, dass wir verloren gehen. Und deswegen sollten wir diese Zeit auch nutzen, um es zu predigen. Immer und immer wieder. Keinen anderen Namen. Nur den Namen Jesus Christus allein. Kein anderer Name ist uns Menschen unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen selig werden. Nur Jesus Christus allein. Und was erlebt Paulus? Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Paulus erlebt bedauerlicherweise genau das. Es gibt Menschen, die wollen das nicht hören. Die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Die wenden sich ab. Die wollen das nicht glauben. Aber es gibt auch die, die das annehmen. Weil der Heilige Geist zu ihnen spricht, weil sie die Stimme Gottes hören in ihrem Herzen und weil sie genau diese Sehnsucht spüren. Ich brauche jemanden, der meine Last für mich trägt und der mir meine Scham abnimmt, die dazu führt, dass ich nachts nicht schlafen kann. Ich brauche jemanden, der mich erlöst, weil ich es selber nicht schaffe. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst das zum ersten Mal so deutlich. Das wäre schade. Ich hoffe, du hast es schon öfter hier gehört. Aber wenn du es zum ersten Mal so deutlich hörst, dann mache ich dir Mut. Verlass dieses Gebäude nicht. Verlass dieses Gebäude heute Morgen nicht, bevor du in deinem Herzen mit Sicherheit weißt, dass Jesus Christus, der Herr, auch dein ganz persönlicher Erlöser geworden ist. Ergreif das noch heute. Die Zeit der Gnade ist jetzt. Und die Hand Gottes ist dir entgegengestreckt, weil er dich liebt. Gelobt sei Gott dafür im Namen Jesu. Amen.